Guten Abend miteinander. Ganz herzlich willkommen heute Abend hier im Coalmine Café. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen und es ist so, dass es eine neue Anlage da hat. Also wenn wir jetzt anfangen reden miteinander, dann kann es sein, dass es vielleicht mal übersteuert oder so. Aber wir haben da einen super Profi an der Technik, der dann wird schauen, dass niemand den Gehörschaden davon trägt heute Abend. Ich freue mich ganz, ganz sehr, sehr herzlich, dass wir heute Bettina Stefanini als Gast bei Stadttag begrüßen dürfen und natürlich auch bei den Hörerinnen und Hörern vom Radio Stadtfilter. Bettina Stefanini ist heute Dozentin für Urökologie und nachhaltige Ökosysteme an der Monash University, ein bisschen außerhalb von Dublin. Aufgewachsen ist Bettina Stefanini, das werden wohl die meisten da innen wissen, zum Teil in Winterthur. Und das werden auch alle wissen, Bettina Stefanini ist Tochter von Bruno Stefanini und sie vertritt die Interessen der Familie. Viele von Ihnen, die heute hierher gekommen sind, die sind sicher hierher gekommen, weil sie sind interessiert, was mit der Sammlung und der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte werden wird. Und ganz besonders natürlich auch, was wird irgendwann mal werden mit allen Immobilien von Bruno Stefanini. Dazu möchte ich ganz am Anfang von dem Gespräch, das ich mit der Bettina Stefanini führen werde, anmerken, dass wir vielleicht da nicht wirklich können, sehr stark in jedes Detail hineingehen. Und der Grund ist, dass am Bundesverwaltungsgericht sind zwei Einsprüche hängig gegen den Beschluss von der Eidgenössischen Stiftungsratsaufsicht. Ich werde dann zum Einzelnen werde ich dann noch später im Verlauf vom Abend etwas sagen und ich werde sicher natürlich auch die ein oder andere Frage stellen zu diesem Thema und mal schauen, was Frau Bettina Stefanini dann dazu sagt. Bettina Stefanini, Sie leben in Dublin.
Ja.
Und mich würde interessieren, wie ist das Leben so in Dublin und wenn Sie durch die Straßen von Dublin laufen, denken Sie da über die auch an Winterthur?
Das Leben in Dublin ist unheimlich schön und zufriedener Art. Nicht alles natürlich, aber die Leute reden miteinander, die Leute haben eigentlich einen regen Austausch, sind stolz auf ihre Stadt. Es gibt sehr viele Leute. Der Nationalsport in Irland ist, dass man sich anzündet und einander hoch nimmt. Und das ist irgendwie die Strassenkultur, wo man dann auch in einen Laden geht oder in ein Pub geht und noch gerne mal angesprochen wird. Und dann müssen sie natürlich auch ihrer Reputation, dass sie so sehr freundlich sind, nachleben. Wir haben vor 4 Jahre eine Walking Tour, also einen Rundgang organisiert für Umweltarchäologie in Dublin und mich mit einer Kollegin. Und wir sind dann stehen geblieben dort und da und haben darüber diskutiert, was wir da sagen. Und dann sind immer gerade so ein halbes Dutzend Leute auf uns zu. Are you lost? Can we help? also es ist von dem her, es ist eine gemütliche Stadt. Die Leute sind sehr glücklich. Sie kommen immer auf den Glücklichkeitsindex, also wie die Schweiz übrigens auch. Im Glücklichkeitsindex ganz hoch, an höchster Stelle steht. Dublin steht auch recht hoch und
mhm. Ja. Also es ist fast eine Liebeserklärung an Dublin, die Sie da jetzt gesagt haben. Und man könnte jetzt sagen, dann denken Sie wahrscheinlich sehr wenig an Winterthur, oder doch?
Doch. Ja, im Moment ist Winterthur stark in meinen Gedanken. Es ist eine Art ganz spannend über die letzten paar Jahre mit dem ganzen Prozess und ist Winterthur natürlich sehr viel näher gerückt. Und nicht nur, dass ich jetzt eine Art Loch oder Grünhausgas auspusten und immer wieder hin und her fliegen, sondern auch gedanklich um meine kreative Energie auf eine Art, hat sich sehr auf Winterthur konzentriert. Mhm. Und eigentlich war mir das nicht ganz bewusst gewesen. Also das ist so schrittweise gegangen, so schleichend.
Mhm. Ja. Kreative Energie kommt nach Winterthur.
Kommt nach Winterthur, vermehrt. Noch nicht ganz, aber vermehrt.
Ich glaube, das müssen wir unbedingt, das müssen wir unbedingt aufnehmen, weil ich glaube, das kann Winterthur sehr gut brauchen. Ja, also Sie sind ja heute Dozentin für Urökologie und nachhaltige Ökosysteme an der Manoush University in Dublin in Irland. Und was macht eigentlich eine Urökologin?
Eine Urökologin schaut sehr viel durchs Mikroskop und sortiert winzige Pollen- und Sporenteile oder schaut Kohlenstoffteile an oder schaut von Pilzsporen an oder Sachen, die sich eignen, um eine uralte Umwelt, eine Vegetation oder vielleicht eine Ökologie oder eine Ökonomie zu rekonstruieren. Mhm. Und das ist, was ich mache. Also, ich nehme Bohrungen aus dem Moor meistens, aber es gehen die auch in See. Und wasche how to talk German nochmal. Also, ich habe gemeint, ich hätte es gelernt. Nein, ich wasche die Moor. Erde oder Ablagerung aus, bis ich mit Chemikalien, bis ich nur noch die Sachen habe, oder das wäre Theorie, die mich interessiert. Und nachher identifiziere ich es, weil die Pollen vor allem sind ganz, ganz fest und stark und nicht abbrechen. Und dann kann man die identifizieren und rekonstruieren, was hat es dann für Wälder rundherum gehabt, was haben die Leute eventuell auch abpflanzt und so.
Mhm. Und das machen Sie in Irland oder gibt es das auch an anderen Orten? Wo Sie
das gibt es überall, ja. Sättige wie ich. Mhm. Die gibt es auf der ganzen Welt. Ja, in der Schweiz auch. Mhm. Spannend. Mhm. Spannende Sache. Also, und was vor allem spannend ist, ist auch die Langsicht. Also das Zurückgehen. Über was mich im Moment interessiert, ist, wie ein Dorf angefangen hat, sich zu bilden. Wir schauen an eine Bergkette. Bei uns sind es Berge, es sind 750 Meter über dem Meer. Und im Süden von Irland. Und dort oben hat es eine Schicht, vielleicht am tiefsten Ort 3,7 Meter, so etwa, von dem Moor. Und das hat irgendwann angefangen. Und wir können weil es viel Kohlenstoff drin hat, kann man das direkt datieren. Und was mich interessiert, ist, wo hat es angefangen, wann hat es angefangen und wieso hat es angefangen. Und wie ist es weitergegangen? Weil das gibt verschiedene Theorien. Früher hat man gedacht, das sei mit der Klimawandel passiert. Und dann hat man herausgefunden, dass es an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten angefangen hat. Und dann später hat man gedacht, das seien die Leute gewesen, die abgeholzt haben. Und die uns abgeholzt haben, haben sich alle Nährstoffe und Mineralteile aus dem Boden abgewaschen und haben unten so eine Schicht gebildet, die dann Wasser gesammelt hat und das Moor ist dann daraus rausgekommen. Mhm. Aber das ist nicht unbedingt der Fall, weil es hat eine Studie gegeben auf der Färöerinseln, wo es angefangen hat, ohne alle Leute. Einfach so. Und es ist wichtig, weil wir kommen ja eine Art in eine Zukunft rein, wo sich die Systeme eventuell werden ändern und eventuell nicht. Weil es unter vermehrt Druck kommt von den Leuten, wo einfach Druck aufzuüben um die Umwelt. Und je mehr das wir werden, desto mehr Druck gibt es. Und wenn wir nicht wissen, wie die Systeme früher reagiert haben, dann haben wir auch wenig Chancen, zu sehen, wie werden sie in Zukunft reagieren und wie viel Elastizität ist in diesen Systemen. Mhm. Also von dort her wichtig, spannend. Ja.
Also wenn ich Ihnen so zuhöre, geht es mir so ein bisschen so. Ich spüre, so ein bisschen, es könnte irgendwo gewisse Analogien geben zwischen dem, was sie machen, was sie in Zukunft werden vermehrt machen, wo es ja auch darum geht, vielleicht auch Dinge zu erforschen oder jetzt wie auf neue, wie einen neuen Weg zu finden für das, was in Winterthur mit dem, sag jetzt mal, mit dem ist, was der Bruno Stefanini aufgebaut hat. Aber vielleicht bevor wir auf dem kommen, heute haben sie eine akademische Laufbahn eingeschlagen, ja. aber ursprünglich haben sie mal eine Lehre gemacht als Damenschneiderin.
Ja, ja.
In Winterthur.
In Winterthur bei der Lili Weingand an der Metzgasse ja. 19. Ja.
Und sie sind noch keine 22 Jahre alt gewesen, oder Anfang 20. Und am Tag, oder quasi, wo sie das, weiß nicht, soll ich das mit dem... Ich rede einfach weiter. Also, ich wollte sie fragen, also, sie haben die Lehre gemacht, sie haben die beendet, sie waren Anfang 20 gewesen, und kaum ist die Lehre fertig gewesen, sind sie in die Welt rausgegangen.
Ja.
Mhm. Ist das eine Art der Flucht gewesen?
Zu dem Zeitpunkt bin ich zum, ja, das ist wahrscheinlich meine vierte Reise ins grosse Abenteuerleben gewesen. Also, meine Mutter hat meinen Vater verlassen, als ich 65 war. Und wir sind dann auf Bern und haben niemanden kennt oder fast niemanden kennt. Das war die erste. Das war wahrscheinlich meine einschneidendste Reise in ganz neu. Und nachher, als ich knapp 15 war, bin ich selber in grosser Naivität und Glauben als guter Mensch bin ich zum Vater gegangen und habe gesagt, du, los, ich möchte gern allein wohnen und du hast doch so viele Wohnungen. und er hat gesagt, ja, also ich habe schon einige, vielleicht nicht gerade jetzt. Und ich habe dann 2 Jahre mit seiner Mutter gelebt, die langsam Demenz bekommen hat. Und ich glaube, der Schritt von Bern auf Winterthur allein ist wahrscheinlich auch, also ist vielleicht auch so ein grosser Schritt ins Unbekannte, ein grosser Schritt ins Abenteuer gewesen. Und ja, und dann mit 22, oh ja, und dann bin ich auf das Weltlandjahr auf Lausanne gegangen, auch mit 17. Und dann mit 22 habe ich am letzten Tag von meiner Lehre bin ich mit dem Rucksack bei der Arbeit gewesen und habe am Abend den Nachtzug genommen, Richtung Paris und dann über auf London und auf Irland. Ja. Flucht. Ich weiß es nicht. Sicher nicht pur. Also sehr viel Abenteuerlust und sehr viel. Zu dieser Zeit war die Schweiz für mich ein bisschen eng gewesen. Ich weiß nicht, ob das nur einfach mein Eindruck war. Ich mag mich erinnern an ein Gespräch, das ich mit jemandem hatte, der auch vielleicht etwa 22 war oder so. Und, die Person hat sich grässlich darüber beklagt, dass oder zu dieser Zeit waren gerade die Pensionskassen ein grosses Thema gewesen und dass die Pensionskassen und dann ist es Jahr und man hat müssen eine Arbeit annehmen, damit die Pensionskasse stimmt. Und ich habe ihnen gestern angeschaut und was willst du mit einer Pensionskasse, wenn du 22 bist? Mhm. Ich weiß viel von Irland her, als ich zuerst auf Irland gekommen bin. Was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist, dass die Leute untereinander geredet haben, dass die verschiedenen Generationen zusammen geredet haben. Das war in Winterthur nicht so gewesen, oder nicht häufiger so gewesen. Man hat sich segregiert. Es hat sich eine ganze gewisse Gruppe von Leuten hat sich im Wider getroffen, eine ganz andere Gruppe von Leuten hat sich im Rössli getroffen und nie sollen die beiden sich treffen. Also es hat eine Art so Klicken gegeben und Gruppen gegeben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, also nicht für mich. Und auch das Gefühl, es ist eng, es ist relativ klein. Mhm.
Sie haben eben teilweise bei ihrer Großmutter gelebt, väterlicherseits. Und, aber was ist das so für eine Zeit gewesen, auch für jetzt, sagen wir mal, in Bezug zu ihrem Vater? Also, ist das, hat man sich da täglich gesehen oder ist das eben nicht so gewesen, weil irgendetwas, ich denke, ich würde Ihnen jetzt da noch zustimmen, viele haben das so eine beengende Zeit gefunden in der Schweiz. Aber gerade auf und davon, am Tag, wo man die Lehre abgeschlossen hat, ich glaube, das haben jetzt die wenigsten gemacht. Also, das ist schon ein radikal. Also, ich denke, da sind vielleicht noch zwei, drei andere Dinge, wo Sie da dazu getrieben haben.
Ja, vielleicht. ja. Also Vater, ich war eine wahnsinnige Vater-Tochter. Ich habe ihn geliebt, über alles als kleines Kind. Ich habe ihn verehrt und vergöttert. Bis genau 2 Wochen, nachdem dass ich auf Winterthur gekommen bin. Mhm. er war mein Held gewesen. Er war Abenteuer par excellence gewesen. Mhm. Ich habe ihn aus den Ferien gekannt. Mhm. Also früher schon mehr und nachher später. Meine Mutter hat damals im Sommer Ferien gemacht und wir sind dann zu den Grossmüttern, also zu entweder oder Grossmüttern, beide von Winterthur, oder dann zum Vater und zu seiner Hauseltern und ins Schloss gekommen. Und dann haben wir dort in den Ferien meistens gezügelt. Und Sachen abgeholt von Auktionshäusern und auf Antiquitätenmärkte und so weiter. Und wir haben dann, also als Kind, wir haben uns dann immer gefreut, wenn es ein Bett oder ein Sofa dabei hat. Es ist dann immer spät geworden, meistens, in meiner Erinnerung immer. Wir haben dann irgendwo angehalten zum Essen. Und wir Kinder sind dann hinten im Lastwagen geblieben, zum Sachen hüten. Während der Vater und Frau Bösiger in Beiz sind. Und dann eben, wenn es etwas Leichtes gab, war es gut. Und dann manchmal konnten wir abwechseln. Dann ist zuerst der eine gegangen und nachher die andere. Und ich habe mich immer gefragt, was machen wir, wenn jemand tatsächlich kommt und diese Sachen stellen?
Also das war eine richtige Abenteuerzeit.
Ja. Nachher bin ich auf Winterthur gekommen, mit knapp 15. Und der Vater hat gesagt, ich soll, oder wir haben abgemacht, dass ich jeden Mittwoch ins Büro komme, gehe zum Mittagessen. Und dann hat er mich gefragt, wie es ginge und was meine Noten sagen. Und nachher hat er die Zeitung gelesen. Und dann habe ich ihm meine Kindheitsvergötterung gekündigt.
Wie haben Sie das gemacht?
Nicht gerade so dramatisch, aber es ist nicht mehr die Person gewesen, die ich mir vorgestellt habe. Ich habe natürlich, ja. Aha. Aber wir haben ab und zu schöne Zeit zusammen gehabt. Und dann zum anderen, wir sind uns sehr ähnlich. Mhm. Also, ja, beide ein harter Grind.
Mhm. Ja. Ja, okay. Ja. Sie sind dann eben auf und davon und Sie haben dann in Berlin gelebt. Sie sind zur Zeit, wo die Mauer gefallen ist, sind Sie in Berlin gewesen, oder gerade in dieser Zeit eben. Aha. Also eine sehr spannende Zeit erlebt, historisch auch.
Das war eben dann, wo dann Dublin auch eng geworden ist. Mhm.
Beides.
Also, nach etwa 3 Jahren dann hat mir Europa wahnsinnig gefehlt. Mhm. Also die Vielfalt von Kulturen, Dublin ist so, ja, also es haben alle eine Art ähnliche Geschichte aus ihrer Kindheit gehabt und es ist so, es hat nicht viel Ausländer gehabt, es ist einfach am Rand von Europa gewesen. Und ich habe dann meinen Freund dazu überredet, dass wir auf Berlin gehen. Also, wir haben beide, wie das gegangen ist, wir haben beide Listen am Abend mit 10 Orten, wo wir gerne her möchten. Und Berlin war das einzige auf beiden Listen.
Okay, ja. Aber über all die Jahre haben Sie immer Kontakt zu Winterthur gehabt?
Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Und jetzt sitzen ein paar Leute von dieser Winterthur-Kontakt im Zuschauerraum. Mhm.
Haben Sie immer gewusst, wie es Ihrem Vater geht?
Das ist eine schwierige Frage. Weil wir haben sporadisch Kontakt gehabt. Also sporadisch, nein, eigentlich schon regelmässig. Etwa vielleicht alle Monate, alle 6 Wochen, alle 2 Monate das Telefon. Mhm. Entweder von ihm oder von mir. Und dann ist sehr darauf angekommen, welche Tageszeit das war, wie viel das dann wirklich geredet worden ist oder wie viel das einfach war, wie geht's und ja, gut.
Ja.
Ja. Und ich habe das Gefühl, ich bin für ihn bin ich ihm schon sehr nahe, aber bei ihm fragt sich dann wieder, was ist nahe. Ja.
Einfach so gut es gegangen ist, wahrscheinlich für ihn. Einfach, er war so, wie er war oder wie er ist. Und,
er war immer anders. Er hat eigentlich stark verschiedene Stimmungsschwankungen. Und manchmal ist er. Dann hat er erzählt von einer Frau, die ihm gefallen hat. Oder dann hat er erzählt von. Oder hat er Angst gehabt um den Brüder, wenn er eine Velotour gemacht hat. Oder. Ja, und dann zu anderen Zeiten war er sehr sack. Also, ja. Mhm. Aha.
Und das hat sich dann so über die Jahre. Sie haben eine Familie gehabt und sie haben sich neben anders gelebt. Und Familie, Sohn, gross geworden. Und dann. Ist, glaube ich, im Jahr 2013 hat sich, man kann sagen, vor rund 3 Jahren hat sich so alles so verändert. Oder? Das ist dann, ich glaube, Ihr Vater ist auf den Stegen umgekehrt.
Mhm.
Und er ist ins Krankenhaus gekommen. Sein Gesundheitszustand hat sich dann verschlechtert. Und einfach immer weiter. Was ist denn passiert?
Ja, ich bin etwa zweimal im Jahr in die Schweiz gekommen und habe ihn nicht mehr gesehen. Wir sind immer zu Mittag oder zu Nacht essen. Und, ja. Und durch das 2012 hat man schon stark gemerkt, wie er abgibt. Also er war dann 88. Und ja, das ist auch normal. Also, und wir haben ihn nach der Weihnacht 12 oder anfangs Neujahr 13 haben wir ihn gesehen mit der Familie. Und nachher ist er die Stege durch abgefallen und ist nicht zum Arzt während vielleicht einer Woche, 10 Tage. Und ist nachher gegangen, weil es nicht besser geworden ist und hat eine Operation. Also nicht in dem Zusammenhang, aber wenn er schon mal im Krankenhaus war, hat er dort noch eine Operation gehabt. Nachher ist er aus dieser Operation, ist es dann einfach sehr eindeutig geworden, dass er nicht mehr so gut zu weg war.
Mhm.
Und Frau Bösiger hat mir dann gesagt, dass er jetzt nicht mehr am Telefon reden könne. Und wir haben dann, ich habe ihr angerufen und sie hat mir dann einmal wieder berichtet und der Bruder hat mir berichtet und so weiter. Und er war dann ja, zum Teil verwirrt und ja, man musste ihn schauen. Ja.
Mhm. Aha.
Das war im 13. Und dann im 13. auch ein paar Monate später, hat dann die Änderung von der Leute im Stiftungsrat stattgefunden?
Also der Stiftungsrat hat sich neu konstituiert.
Der Stiftungsrat hat sich neu konstituiert, nachdem dass er all die Jahre, also seit 1980, aus dem Vater und der Frau Bösiger und noch, meistens nur noch jemandem, ab und zu zwei Leute bestanden hat, sind drei neue Leute hineingekommen. Ja. Und das ist für mich eigentlich ein riesiger Vertrauensbruch gewesen, dass mir das nicht gesagt worden ist. Mhm. Ja.
Aha. Und wie haben Sie das dann herausgefunden? Also
erst fast ein Jahr später oder drei Vierteljahr später hat mir dann die Kuratorin angerufen und gesagt, du musst dir einen Anwalt nehmen. Mhm. Das hat es dumme Sachen, die da passieren. Ja. Sie wollen euch aus der Stiftungsurkunde rausnehmen oder den Paragraph rausnehmen, den ihr wo immer ein Familienmitglied sollte im Stiftungsrat sitzen und wo, ja.
Also es ist zuerst, eigentlich hat sich der Stiftungsrat neu konstituiert, das hat sich erweitert. Punkt 1 und Punkt 2 hat dann eigentlich, man hat die Stiftungsurkunde abgeändert, also man hat einen Teil rausgestrichen, nämlich der, der sagt, dass sie beziehungsweise Familie vertreten soll sie in dieser Stiftung.
Also es ist dann noch mehr passiert. Es sind dann alle Gesellschaften eine Art. Der Vater ist dann der Verwaltungsrat ausgeweitet worden auf die Führung von der Theresa. Mhm. Auch durch den Sommer. Also es ist sehr viel passiert in dem Sommer. Ja. Ja.
Also eine Art, in der Theresa sind dann die gleichen Leute gewesen wie in der Stiftung. So, kann man das so sagen?
Ja.
Ja. Und dann, irgendwann haben Sie dann das gehört und dass Sie sich einen Anwalt nehmen müssen. Was haben Sie denn gemacht?
Einen Anwalt genommen.
Okay, gut.
Ja. Und dann ist eine Art, wir haben schon vorher, der Bruder und ich, haben einen Brief geschrieben an die Stiftungsaufsicht und an die Stiftung und haben gesagt, wir möchten jetzt in den Stiftungsrat kommen. Mhm. Ja, und ich habe dann gefragt, wenn das jetzt spruchreif würde. Und dann darauf haben ist entschieden worden, dass also ist an einer geschichtsschweren Stiftungsratssitzung, wo die Kuratorin nicht dazu eingeladen war, entschieden worden, dass die neue Stiftungsurkunde verabschiedet werden und auf Bern geschickt werden. Mhm. Und dass wir nicht in den Stiftungsrat kommen sollten. Mhm. Ja, und das ist vor zwei Jahren. Ja. Und seitdem kämpfen wir. Mhm. Ja.
Und jetzt ist es so, dass die rechtliche Situation muss also noch geklärt werden. Also die Stiftungsaufsicht hat aber schon entschieden.
Die Stiftungsaufsicht hat entschieden. Die Stiftungsaufsicht hat entschieden im letzten Januar, dass wir rechtens gehandelt haben, wo wir uns eintragen lassen haben ins Handelsregister und gewählt haben, den neuen Stiftungsrat gewählt haben. Und der Entscheid von der Stiftungsaufsicht ist aber angefochten worden. Und das hängt jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht.
Mhm. Ja. Das hängt noch, das wird wahrscheinlich noch gehen bis in den Sommer, dass das da noch ein bisschen reift oder so. Aber was mich an dieser Stelle interessiert, ich meine, also die eidgenössische Stiftungsaufsicht hat in dem Sinne eigentlich gegen den Bruno Stefanini entschieden, weil der Bruno Stefanini ist ja im Verwaltungsrat bzw. im Stiftungsrat von der Stiftung. Oder ist das so, dass natürlich, weil ja quasi der Bruno Stefanini dann schon eigentlich in einem, wie wir es beschrieben haben, gesundheitlich so in der Lage war, dass das eigentlich nicht mehr, das ist wie ich sage jetzt mal, ein bisschen an ihm vorbeigegangen.
Jetzt kommen Sie einfach ins tiefe Wasser. Das sind jetzt all die Sachen, wo ich nicht unbedingt jetzt darüber reden sollte. Ich habe gerade noch mit dem Beistand von meinem Vater Kontakt gehabt. Und er hat mir ans Herz gelegt, redet dann nicht zu viel über die Gesundheit vom Vater.
Okay. Also, das wollen wir respektieren. Und mich würde aber interessieren, eigentlich, der Name ist auch schon ein paar Mal gefallen. Und ich kann Sie fragen, wer ist eigentlich Frau Bösiger?
Frau Bösiger ist... Ich habe dieses Jahr sind mir zwei Sachen, zwei Statistiken, zwei Nummern sind jetzt einfach mit mir dieses Jahr. Die eine davon ist der Onkel von einem Freund von mir von Irland, von einem Bauernhof. Und der Onkel ist im gleichen Raum geboren, wenn er auch gestorben ist. Und ich finde das wahnsinnig. Und die andere Zahl ist Frau Bösiger. Frau Bösiger hat das Jahr für meinen Vater 60 Jahre für meinen Vater geschafft. 60 Jahre. Mhm. Ja. Ja. Wer ist Frau Bösiger? Frau Bösiger ist. Sie hat bei ihm angefangen als Sekretärin vor 60 Jahren. Und sie hat ihn begleitet, sie hat mich benannt.
Benannt? Also.
Ich heiße Bettina, okay. Weil ich hätte eigentlich Sibylle heißen sollen. meine Eltern haben das Abkommen gehabt, dass, wenn es ein Mädchen wäre, dass Mutter mich taufen würde und wenn es ein Bub wäre, Vater. Und es ist und sie hat gesagt, Sibylle will sie. Und der Vater ist mit der Frau Bösiger zum Amt gegangen, go den Namen aufschreiben. Und die beiden haben sich im Auto überlegt, dass Sibylle eigentlich nicht das sei, was will. Frau Bösiger ist meine Gotte.
Frau Bösiger ist ihre Gotte?
Ja. Ja.
Mhm. Und hat doch in diesem Moment eine Rolle gespielt, später auch eine Rolle gespielt, wenn es darum gegangen ist, Antiquitäten zu transportieren, die sie dann mit ihrem Bruder aufgepasst haben. Also es ist eigentlich wirklich, sie hat Bruno Stefanini in allen Bereichen begleitet aus Lebendüren. Ja. Und ich meine, sie ist heute auch immer noch natürlich auch in dieser, ich sage jetzt mal, in der Stiftung drin. Und sie ist natürlich auch da, spielt sie sicher auch eine Rolle. Ich glaube, wahrscheinlich ist das noch schwierig. Also ich meine, auf einem Ort sind sie sich sehr nahe. Also ich meine, sie ist ihre Gotte. Sie kennen sie das Leben lang. Und doch muss es irgendwo auch eine Entfernung geben.
Ja, wir haben jetzt offensichtlich ganz andere Ansichten von wer die Stiftung weiterführen sollte. Ja. Mhm. Und das spielt eine Art auf der einen Ebene und auf der anderen Ebene ist sie die Person, die meinem Vater sehr lang und sehr gut geschaut hat und immer noch sehr gut schaut. Ja. Mhm.
Das muss man vielleicht einfach so jetzt mal stehen lassen. Ich denke, ich habe natürlich weitere Themen, die Immobilien. Aber ich möchte hier eine kleine Kurve machen, wenn Sie erlauben. Wenn einer eine Reise tut, wer mehr wissen will über den Bruno Stefanini und all seine Immobilien und wie er zu all diesen Immobilien gekommen ist, Da gibt es ein super Buch, das am 2. März wieder rauskommt, von einem jungen Historiker aus Winterthur, Miguel Garcia heisst. Und ich kann das nur empfehlen. Ich habe eine Leseprobe gelesen bei der NZZ Verlag. Online kann man da ein bisschen reinschneuken. Und man hat ja gestern auch im Lampo darüber lesen. Also, es gibt auch eine Buchvernissage im Café des Arts in der Kunsthalle Winterthur am 9. März um 7:30 Uhr. Ja, ich denke, es gibt viele Menschen, die ja auch in diesen. Oh ja, das wollte ich noch sagen. Und übrigens, man kann da, es gibt da beim Ausgang einen Zettel, wo, wenn Sie sich für das Buch interessieren, das wollen bestellen, dann ist das da, können Sie sich da eintragen und dann, ja. Und Manuel Garcia ist übrigens auch persönlich da heute Abend gekommen und er wird sicher auch nachher noch da sein und kann mit ihm reden. Und mit uns allen kann man reden. Ich habe auch in einem Kulturmagazin Kuckuck ich gelesen, eine Reportage über Leute, die in Liegenschaften wohnen, von Bruno Stefanini. Man muss sagen, dass die Liegenschaften meistens nicht in einem super Zustand sind. Und gleichzeitig haben sie etwas Einmaliges. Das kommt in dieser Reportage sehr deutlich raus. Viele Menschen mögen das. Sie wollen dort wohnen. Vielleicht müssen sie auch dort wohnen. Aber sie haben dort auch einen gewissen Freiraum. Nicht nur, weil die Mieten tief sind, sondern wie sie vielleicht kann, sie können Dinge machen, die sonst nicht möglich sind. Aber es ist natürlich die Frage, was wird eines Tages aus diesen Liegenschaften werden? Und da ist natürlich Befürchtung, und die wird in diesem Artikel wird die auch geäußert, und ich denke, dass es gibt auch Leute, die vielleicht auch diese Befürchtung hier im Saal hegen, oder Hörerinnen und Hörer, die da zuhören werden, die Radio-Stadtfilter. Was wird aus diesen Liegenschaften? Wird sich das verändern? Das Biotop, die Welt, wird die eine andere sein in Zukunft? Ja, jemand hat Befürchtung, dass in der Stadt, im Stadtzentrum natürlich, dass man könnte so alles Luxus sanieren. Ich weiss, auch da können Sie sicher nicht ins Detail gehen, aber ich meine, was denken Sie da? Also, wird das auch so ein bleiben? Oder gibt es da so eine Welt, die vieles zulassen in Zukunft? Oder,
Jetzt sind wir wieder im Treibsand.
Ja.
Mit den Liegenschaften ist zu sagen, dass selbst wenn jetzt das Bundesverwaltungsgericht würde morgen eine Entscheidung treffen, dann wäre die nicht über die Liegenschaften. Die Liegenschaften zum grössten Teil, der Besitz der Liegenschaften, ist bei meinem Vater. Mhm. Es gibt einen kleinen Teil, der bei der Stiftung ist. Und das Einkommen der Liegenschaften fließt in die Stiftung hinein. Und in dem Sinn kann ich wirklich nichts über die Liegenschaften sagen. Tut mir leid, Sie sind nicht meine. Sie werden auch nicht meine sein.
Also wenn Sie sagen, Sie gehören ihm, dann reden wir eigentlich...
Sie gehören dem Vater.
Der Rest ja. Da, okay.
Und der Beistand. Ja. Da müssten Sie wirklich Frau Bösiger und der Beistand und die Führung von der Theresa.
Ja.
Die sind zuständig.
Ja. Aber ich meine, es ist eine gewisse Bewegung auch reingekommen. Man kann vielleicht sagen, seit dass es da einen Beistand gibt. Es werden, wie gesagt, dass doch recht viel wird saniert. Das, wenn man so schaut, teilweise ist das vielleicht auch nötig, oder? Also ich meine, das würden Sie schon auch sagen, das kann man unterschreiben.
Sie wissen vielleicht mehr als ich.
Okay. Ja gut, also ich meine, zu diesen Liegenschaften gehören ja auch noch mehrere Schlösser.
Ja.
Die sind nicht in Winterthur, also nicht direkt in Winterthur. Und in der Ostschweiz... am Hallwilersee und in der, am Neuenburgersee, das Château Ganson.
Ja.
Und dann gibt es auch noch ein, glaube ich, ein Schloss in Deutschland. Luxburg. Ist das nicht Luxburg?
Das ist in Egnach, das ist am Bodensee.
Das ist am Bodensee,
ja. Auf der Schweizer Seite, excuse.
Und da gibt es doch da, der Bruno Stefanini hat ja mal die Idee gehabt, dass man das muss schützen muss. So ein Gedanke aus dem Kalten Krieg raus. Der hat einen grossen, angelegten Bunker gebaut.
Ja.
Sind Sie mal in diesem Bunker gewesen?
Ja, das ist spannend gewesen. Das war am Tag, gewesen, wo die Mauer runtergekommen ist in Berlin. Ich bin am Morgen früh, der Vater hat mir das Flugbillett, das war die Weg vom Schloss Prestenberg, von dem Bau. Und er hat mir das Flugbillett spendiert und ich bin in aller Herrgottsfrühe in der Metro gesessen und dort sind all die Leute mit den Zeitungen gewesen und mit einer riesigen Schlagzeile Mauer unten. Und ich bin in die Schweiz geflogen. Ja.
Um das Bauwerk zu sehen.
Um das Bauwerk zu sehen, ja.
Also es ist eigentlich, ja, es ist ein bisschen Ironie des Schicksals, dass eigentlich genau an dem Tag, wo sozusagen symbolisch der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist, sind Sie das Bauwerk geschaut und haben eigentlich Party verpasst, oder?
Ja, das Blödste war, dass ich meinem Freund nicht... Also, ich han, er war von Dublin und er hat in dem Berlin wahnsinniges Nasenbluten bekommen, weil dort so geheizt worden ist. Okay. Es ist. Die Luft war viel zu trocken und seine Schlimmhäute sind ausgetrocknet. Und ich habe mit ihm geredet, ich habe ihm angerufen und geredet. Ich habe nie angenommen, dass er nicht mitbekommen hat, dass die Mauer unten ist. Er hat es aber nicht gespannt. Er hat einfach jedes Mal, wenn er die Stege durchgegangen ist, das Nasenblüten gekommen. Ja. Und es war dann erst ein Tag später, als meine Freundin von Bern ihm angerufen hat und gesagt hat, das muss ja wahnsinnig sein in Berlin. dass das rausgekommen ist, ich fühle mich noch heute schuldig.
Ja. Also für ihn ist es damals sicher wie so eine kurze Version von Goodbye Lenin gewesen. Das ist ein Film, wo versucht wird, einer Mutter zu zeigen, dass eigentlich nichts sich verändert hat.
Und, ja, ja.
Ja. Ja, also es gibt natürlich neben der Immobilie gibt es ein anderes spannendes Thema, die Sammlung.
Ja.
Da möchte ich vielleicht sagen, vor wenigen Tagen ist eine Ausstellung in Winterthur zu Ende gegangen, hat ihre Tore geschlossen, wo ein Teil von der Sammlung von Christoph Blocher gezeigt hat. Der Christoph Blocher hat, wie ihr Vater, Schweizer Kunst aus dem 19. und 20. Jahrhundert gesammelt. Der Unterschied, der Christoph Blocher hat es sich verdammt einfach gemacht, ich erlaube mir das hier zu sagen. Er hat einfach die drei berühmtesten Maler gesammelt von der Zeit und ich denke, das ist einfach, da kann man immer punkten. Nicht so ihr Vater. Er hat natürlich selbstverständlich auch, wie man weiss, einen Maler gesammelt, Anker, Hodler, Giacometti und so weiter. Daneben aber auch Oldtimer, darunter eine ehemalige Staatskarosse von Winston Churchill, der Tisch, an dem das Vier-Mächte-Abkommen soll besiegelt worden sein, Kleider von der Marilyn Monroe oder von der Sissi, bis hin zu vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel Taktstücke von berühmten Dirigenten. Ja, man kann sich vorstellen, dass die vielleicht so dann irgendwo rumliegen, wie Menschen vielleicht Essstäbchen daheim haben. Ja, also ihre Rolle an der Hochschule in Dublin stelle ich mir vor, sie rekonstruieren dem Ökosystem. Und jetzt geht es darum, dass sie sich auch da reinfühlen müssen, eigentlich eine Sammlung zu rekonstruieren oder vielleicht auch zu ordnen oder eine Logik hier zu bringen. Wie geht das? Oder was denken Sie da? Wie geht
das? Das ist verfrüht. Ich kann Ihnen über das Wie fast so wenig wie über das Was sagen. Weil sehr viel von dieser Sammlung ist noch nicht in einem Katalog hinein, ist noch nicht aufgearbeitet. Also Bilder schon. Mhm. Bilder schon. Und dort, wenn sich jemand interessiert, im Ausstellungskatalog vom letzten Jahr von Bern ist eine sehr gute Beschreibung von der Sammlung und von den Bildern, die Matthias Frenner und Isabel Messerli über ihn schreiben, über den Vater und was er sammelt. Die mit dem Was ist wirklich noch etwas, wo wir warten müssen, bis ich komme dann gerne darauf zurück, wenn wir in einer Position sind. Und mit dem Wie auch. Es ist wahrscheinlich einfach eine Grössefrage. Also mir die Leute, die ich mit einer Greta vom Museum sagen, wir haben alle zu katalogisieren, wir haben alle zu ordnen, wir haben alle Entscheidungen zu fällen, was können wir behalten, was müssen wir eventuell weggeben. Aber es ist einfach ein bisschen grösser mit euch. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, wieso? Wenn das, ja, wieso, dass ich von Urökologie auf die Sammlung komme. Die Sammlung, die ganze Bedingung davon ist unheimlich spannend. Und das ist zum Teil, also es gibt eine Art drei Sachen, wie das so, dass sie so spannend ist. Das eine ist die Stiftungsurkunde. Es ist die Pflege der abendländischen Kunst, Kultur und Geschichte, besonders mit einem Schwerpunkt auf Schweizer Kultur. Und das ist eigentlich wunderbar und sehr weit gefasst. Also gibt es unheimliches Potenzial, unheimliche Möglichkeiten. Neben dem ist die Sammlung selber. Die Sammlung, die wirklich so gross ist, wie man sich das vielleicht vorstellen kann oder vielleicht nicht vorstellen kann. Und jetzt einfach von der Wissenschaft her kommt. Wenn ich schaue, wenn ich Sachen anschaue, zum Beispiel, die wir untersuchen, dann gibt das immer wieder neue Möglichkeiten, die Sachen anzuschauen. Gerade im Moment ist es so eine Kurve, wo neue Techniken angeschaut werden und so weiter. Und wenn jemand, es war ja jetzt das Thema an vielen Orten, dass man anfangen müsste, entsammeln, dass man müsste anfangen, das Wesentliche einfach nehmen und nicht mehr die grosse Breite, wie man das früher gemacht hat, vielleicht auch, wie man das nach dem Krieg gemacht hat. Und das ist ja alles gut und recht. Aber wenn jemand die grosse Breite hat, dann kann man dort auch neue Fragen stellen, die man vielleicht noch nicht gestellt hat. Und das fasziniert mich als Wissenschaftler. Je nach dass da das Potenzial da ist, dass da wirklich nicht ein Weg ist, der schon mal gegangen worden ist, dass man kann auch mit anderen Leuten reden, mit neuen Leuten reden, und ja, dann vielleicht schon mal Entscheidungen fällen. Also so ist es nicht, dass man würde sagen, jetzt ist das einfach etwas, das sich nicht wandeln kann und etwas, wo man alles müsste, wo alles einen Sinn machen muss und wo man alles müsste behalten. Aber einfach, dass man das Potenzial hat, ist eine unsinnige Chance. Und die dritte Chance, ich bin jetzt, die letzten 7 Jahre ist Irland durch eine grässliche Rezession gegangen, wo jedes Jahr wieder Gelder eingespart worden sind, überall. Und die dritte Chance ist, dass Geld da ist, um dieser Sammlung zu schauen, um diese Sammlung aufzubauen, um diese Sammlung zu erforschen, um diese Sammlung aufzustocken, um dieser Sammlung wirklich einen grossen Platz zu machen.
Ja. Und da sind wir natürlich auch zu Winterthur und hoffen natürlich, dass ein Teil davon auch wird da passieren. Ich möchte zum Schluss kommen, und zwar nicht einfach zum Schluss, weil ich möchte Ihnen ja natürlich auch noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Bettina Stefanini. Ich möchte Ihnen sagen, wer sich für den Bruno Stefanini interessiert, dann möchte ich einen Film empfehlen von einem Winterthur-Filmemacher. Er heisst Valentino Viniti. Der Film heisst «Sammler ohne Ende». Den Film finden Sie auf YouTube. Gehen Sie einfach Bruno Stefanini ein. Er ist wirklich sehenswert. Und Ja, ich denke, dass vieles kann man ja jetzt auch nicht in den Raum hineinholen, weil vieles auch jetzt nicht da ist oder vielleicht auch nicht zu erklären ist. Aber ich denke, das ist auch ein guter Hinweis. Neben dem Buch von Miguel Garcia. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch schon mal bei Ihnen, bei Dino Stefanini. Und ich möchte einfach Ihnen das Wort geben, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Ich möchte einfach bitten, ja, ein nach dem anderen. Ja.
Genau. Ja. Dürfte ich noch etwas sagen zum Abschluss? Nicht zum melodramatisch sein oder irgendwie so. Aber mein Vater hat durch sein Leben immer wieder Sachen gemacht, um etwas zu retten. Weil er das Gefühl hatte, man müsste jetzt wirklich einschreiten. Und ob jetzt das Grandson war oder ein Sulzer Hochhaus oder wie auch immer, um etwas zu retten. Und eine Art, für mich, ein tiefer Teil von meiner Motivation, jetzt in dem ganzen Gestürm und in dieser Gerichtssache und so weiter, ist eine Art, weil ich das Gefühl habe, jetzt müssen wir bei ihm etwas retten. Jetzt sei so ein kleiner kritischer Punkt gekommen, wo man eine Art gefallen müsste. Erwidern. Ja.
Gut, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ja, ich bitte Sie, fragen Sie. Es ist immer schwierig, natürlich der Erste, wo dann, aber ich bin sicher, es gibt Leute, die Fragen haben.
Danke vielmals.
Ich habe keine Frage, sondern eine Feststellung. Ich finde Ihre Haltung ganz wunderbar.
Weißt du? Danke.
Ja. Gibt es Leute hier im Saal, die zum Beispiel in einer Liegenschaft in Bruno Stefanie wohnen?
Ich?
Also,
ja. Gehöre nicht der Stiftung,
ja.
Sondern gehöre dem Bruno Stefanini. Und ganz konkret, also, was heisst das?
Etwa 80%. 85% vielleicht.
Ja, aber was heisst das auf die Zukunft hin? Also,
er hat sein ganzes Leben gesagt, dass wenn er sterbe, würden seine Liegenschaften, der Besitz der Liegenschaften, zusammen mit der Nutznießung wieder vereint werden und in die Stiftung kommen. Und ich nehme schwer an, oder es würde mich sehr erstaunen, wenn es nicht das wäre, was er auch in sein Testament geschrieben hätte.
Ja, aber Alternativen wären da nicht denkbar. Also was da auch noch drinstehen könnte. Wir wollen nicht spekulieren, es ist gut, danke.
Ja, vorne bitte.
Sie haben gesagt, dass
das Mikrofon...
Dass die Stiftung im letzten Januar oder die Stiftungsaufsicht entschieden hat, ist das der Januar 16 oder 15?
Entschuldigung, 15. Ja.
Das heisst, es dauert jetzt schon über ein Jahr, dass das vor Bundes-was-was-Gericht irgendwie...
Bundesverwaltungsgericht.
Und der Entscheid wird sein, ob Sie mit Ihrem Bruder in dem Stiftungsrat Einsitz nehmen oder die anderen. Ist das richtig? Ist das der Hauptentscheid?
Es gibt zwei. Der eine Entscheid ist, geht darum, wer ist jetzt wirklich der gültige Stiftungsrat? Und das andere Verfahren geht darum, kann man die Stiftungsurkunde ändern.
Das heisst, es gibt zwei Stiftungsräte?
Ja. Oder es hat es mal gegeben. Im Moment hat die Stiftungsaufsicht einen Sachwalter eingesetzt. Und der Sachwalter schaut jetzt zum Rechten.
Mich nimmt Wunder, wie der Zustand von dieser Sammlung ist. Man hat schon gehört, dass befürchtet wird, dass sie dass Sachen kaputt gehen, weil nicht sorgfältig angeschaut wird. Sie haben gesagt, Bilder sind katalogisiert, aber zum Beispiel die Dirigentenstäbe. Wie sieht denn das mit denen aus? Ist die Gefahr da, dass Sachen kaputt gehen, weil sie nicht richtig gelagert sind?
Das ist, jetzt ist es sehr, sehr viel besser, als es war. Also Sie müssen sich vorstellen, jetzt ist erstens einmal ist an dieser Sammlung, die Sammlung ist riesig gross. Und es haben über Jahre einfach zwei Leute damit gearbeitet. Und im Moment arbeiten fünf Leute damit. Also schon sehr viel besser. Und das sind professionelle Leute. Also das ist nicht einfach irgendjemand. Und nachher ist der Sachwalter, schaut dieser Sache wirklich gut. Ich sage nicht, alles ist jetzt irrsinnig im Schuss oder so, aber es ist sehr viel besser unter Kontrolle, als es noch vor einem Jahr war.
Ja, danke in dem Fall.
Danke. Bettina, du hast eigentlich eine Vision prognostiziert in Bezug jetzt auf die Sammlung. Mich würde noch interessieren, wenn jetzt, wie auch immer das rauskommt, was für eine Vision hättest du auch für die Liegenschaften? Weil ich bin Anfang 70er mit vielen Studenten ja auch zu Winterthur gelandet und wir waren froh gewesen um die günstigen Wohnungen von deinem Vater.
Ja. Ich bin Wissenschaftlerin und ich arbeite sehr viel mit Wahrscheinlichkeit. Aber ich gebe meistens nicht über Wahrscheinlichkeit am Radio Auskunft. dazu brauche ich Zahlen.
Wenn jetzt die Sammlung quasi seit einem Jahr besser betreut wird, in welchem Umfang muss man sich die vorstellen? Also gibt's, kann man das auch quantitativ oder auf was für eine Fläche ist die aufbewahrt? Oder dass man sich eine Grössenordnung vorstellen kann?
Ich kann es nicht sagen. Ich arbeite selber nicht mit einer. Ich habe geholfen, wo ich eben während dem Zügeln als Kind und als junger Teen. Und das war dort schon sehr viel gewesen, und das war in den 70er Jahren gewesen. Und aber ich habe wirklich nicht den Überblick, dass ich könnte das sagen könnte. Ich weiss, dass immer wieder darüber geschrieben wird und runde Zahlen genannt werden, aber es bringt absolut nichts, wenn ich Vermutungen wiederhole.
Ich weiß nicht, ob vielleicht Miguel, ob du etwas kannst sagen zum Umfang von dieser Sammlung. Also ich denke, kannst du das auch nicht. Also, ich meine,
was geschrieben wird in den Zeitungen, und das ist auch die Zahl, die umgeistert sind, glaube ich, von 100'000 historischen Objekten ist an mich dreht. Aber wenn man kein Inventar hat, hat man keinen Überblick, also kann man es auch nicht sagen. Also.
Ja. Also man kann sich natürlich zum Beispiel das Château Granson, also einfach mal als Beispiel, also das ist ein öffentliches Museum und man kann das anschauen auf Internet und man kann es auch besuchen natürlich und da sieht man etwas, ich denke, das ist, gibt einfach den Eindruck und da gibt es ja noch eben, es gibt andere historische Gebäude und die sind nicht leer, also die sind eingerichtet zum Teil und dann kann man auch bei der schweizerischen kunsthistorischen Institution, ich weiß nicht genau, wie man sie nennt.
Also SIK.
SIK, genau. Auch dort kann man ein bisschen stöbern und findet also sehr, sehr viel über die Gemäldesammlung. Also, wenn man will, kann man ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen surfen im Internet und man findet doch einiges. Aber es ist natürlich, wie der Miguel vorher gesagt hat, das ist ja nur etwas, ein Teil. Und ich denke, es ist eben wahrscheinlich auch das Spannende an der Person, dass da so viel ja, rum ist, was es zu entdecken gibt. Oder? Dass es, ja, also man kann sich da auf eine grosse Reise begeben und dann die Person zu erforschen. Und das ist spannend.
Ja, ich freue mich.
Also, wenn keine Fragen mehr sind, ich verstehe das auch aus einem Grund heraus, weil wir sind quasi Maximum noch rein. Also wir dürfen nicht mehr Leute sein da. Es ist wahrscheinlich, das heisst ja, dass jetzt ein bisschen der Durst und die Luft und so weiter quasi ruft. Ich möchte einfach zum Schluss sagen, ein Hinweis einfach, dass die Reihe Stadttalk geht weiter. Der nächste Tag findet am Donnerstag, am 31. März, wieder am 7. Stand statt. Und Gäste sind dann Macher von Karls Kühne Gassenschau. Und die kommen zurück mit einem neuen Theaterspektakel nach Winterthur. Ich denke, es wird spannend werden, dazu mehr zu hören. Ich möchte Sie an dieser Stelle auch darauf hinweisen, also es ist nicht, ja, also es ist einfach eine öffentliche, offene Veranstaltung da, aber wir sind ein Verein, also wir leben auch von den Vereinsmitgliedern und es gibt eine Liste, glaube auch beim Eingang, eine Liste, wo man sich kann, also wenn man Lust hat und will und möchte und so und uns unterstützen, dann damit wir weitere solche Talks auch können machen, können Sie sich doch bitte eintragen in dieser Liste. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die da im Hintergrund wirken. Bei der Karin Landolt und bei Michael Zollinger, wo meine, sozusagen, mit ihnen zusammen mache ich das. Ich möchte mich bedanken bei der Technik, beim Kai, wo trotz, ja, wir sind quasi noch der Premiere gewesen mit einem neuen System, das angebracht hat, dass wir jetzt so mit ihnen reden können. Ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bedanken beim Team hinter der Bar, wo da für ihr Wohl sorgt und bei allen anderen, die da im Hintergrund vielleicht auch noch wirken und natürlich auch bei der Volkart-Stiftung. Und zuletzt möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, bei Tino Stefanini. Ich habe spannend gefunden. Ich weiss, man kann in einer guten Stunde kann man natürlich nur auch ein paar Punkte ansprechen. Man kann nicht alles benennen, aber es gibt vielleicht auch nachher noch Gespräche da und bitte bleiben Sie noch einen Moment. Und sicher gibt es auch andere Möglichkeiten und Gelegenheiten, sich wieder zu begegnen oder sich öfters zu begegnen. Ich kann, oder wir haben da noch ein kleines mitgebracht, ich laufe jetzt einfach mal ganz kurz davon. Es ist so üblich. Dann ist das da. Zweite Tour, ein kleines Präsent.
Oh!
Das vielleicht auch als kleiner Reiseproviant, wenn Sie das nächste Mal klüger steigen.
Ja, danke ja. Vielmals.
Ganz, ganz herzlich.
Wunderbar. Ja, danke Ihnen. Danke vielmals.